Dr. Krohn.
Ja, grüß Gott, Herr Dr. Krohn.
Moin, moin.
Was macht eigentlich ein Politikwissenschaftler in Covid-19-Zeiten?
Ja, was macht man hier an der Küste? Also man duckt sich hinter den Deich, bindet die Schnuckenpulli, wie man das hier oben nennt, fester und zieht sich die Pudelmütze über die Ohren und hofft, dass das Elend nicht hier den Weg in die Marsch findet. Nein, also ich denke, ich mache das, was die meisten Leute in Deutschland zurzeit machen, Homeoffice, wie sich das so schön nennt. Auch mit hin und wieder Vorlesungen übers Internet, also über, Sie kennen das auch, Webex und Zoom und was es da alles gibt. Oder auch noch Seminare mit Interaktion und so. Also das funktioniert ja technisch auch alles, aber ich finde, das ist nur ein Hilfsmittel. Und ich glaube, alle Leute, die das anders behaupten, haben selber noch nie einen Unterricht gegeben. Ich finde schon, Präsenzunterricht ist durch nichts zu ersetzen. Vielleicht eine Botschaft am Anfang sozusagen.
Ja, das kann ich nur bestätigen aus eigener Erfahrung. Na, dann hoffen wir mal, dass wir die Pandemie bald überwinden.
Jo, Mann, ja.
Ja, Sie haben als langjähriger Fachgebietsleiter für internationale Beziehungen und Sicherheitspolitik der Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg regelmäßig Äthiopien und andere ostafrikanische Länder, so auch den Sudan, bereist. Im Sudan beobachten wir ja seit 2019 einen fragilen Übergangsprozess. In Äthiopien mehren sich die Indizien für schwere innere Konflikte, kulminierend im aktuellen Feldzug der Bundesregierung gegen die abtrünnige Provinz Tigray. Wir freuen uns, Sie um eine aktuelle Bewertung aus Expertenmund bitten zu dürfen. Ich möchte zunächst mit Äthiopien beginnen, das ja viele Vorschusslorbeeren kassiert hat. Umso überraschter sind nun viele Beobachter über die erbitterten, bewaffneten Auseinandersetzungen in Tigray und vor allem über die Unnachgiebigkeit des Friedensnobelpreisträgers Dr. Abiy, der ja partout nicht verhandeln will. Doch auch wir, die DGVN Bayern, hat bei ihrer letzten Studienreise im Juni 2019 schon erste Risse wahrnehmen können. Ja, vielleicht jetzt die erste Frage. Wie ist es Ihrer Meinung nach zu erklären, dass das seit 2018 vom Friedensnobelpreisträger Abiy regierte Äthiopien in so kurzer Zeit in einen Bürgerkrieg mit der nördlichen Tigray-Region geschlittert ist?
Ja, gute Frage. Vielleicht einleitend nochmal das hinführen sozusagen zu der Frage, dass Äthiopien ist halt ein multiethnischer Staat mit 110 Millionen Einwohnern und über 80 verschiedenen Ethnien, also schon ein relativ komplexes Setting. Vor zwei Jahren geschah nun etwas, was manchem fast als das afrikanische Wunder vorkam, als Abiy-Kandidat aus der Partei der Bevölkerungsmehrheit der Oromo Premierminister wurde. Und das ist eben bemerkenswert, da die Oromo in der 100-jährigen Geschichte bisher noch nie an der Regierung waren. Mit der Amtsübernahme wurden durch Abiy vor allem also Begriffe wie Demokratie, Privatisierung thematisiert und natürlich auch bemerkenswert die Freilassung militanter Oppositioneller. Das alles weckte große Hoffnung, nicht zuletzt bei der Jugend, die ja mehr als die Hälfte der Bevölkerung stellt. Und als es dann 2018 zum Friedensschluss mit Eritrea kam, was ja auch letztlich die Verleihung des Friedensnobelpreises begründete, schien die Wende eigentlich erfolgreich vollzogen. Und leider, muss man nur sagen, hat diese Situation keinen Bestand gehabt bisher. Die Grenzen zwischen Äthiopien und Eritrea sind geschlossen. Die Jugend sieht ihre Hoffnungen wirtschaftlich und politisch nicht erfüllt. Und bereits 2014 kam es zu Unruhen. Insbesondere wegen des nicht nur in Äthiopien stattfindenden, nur betriebenen Landgrabbings und der Vertreibung der ländlichen Bevölkerung. Deutliche Proteste ab Oktober letzten Jahres zeigen die Konflikte dabei mit der Regierung. Die TPLF Tigris begann mit Angriffen gegen die Nationalarmee Äthiopiens und Internet-, Telefon-, Flugverbindungen nach Tigray wurden unterbrochen, sodass man eigentlich alle Meldungen, die es dann dazu gab, zu den wechselseitigen Siegeserfolgen mit Vorsicht lesen sollte und verstehen sollte. Eine weitere Eskalation ergab sich dann aus der Tatsache, dass im Mai 2020 die ersten freien Wahlen aufgrund der Corona-Pandemie auf unbestimmte Zeit verschoben wurden. Diese Wahlen sollen allerdings jetzt am 5. Juni dieses Jahres durchgeführt werden. Man hat auch versucht, also mit Blick auf dieses ethnozentrische Konstrukt, die Ethnien der Afar und Somali stärker einzubinden. Das hat aber auch nicht den richtigen Erfolg. Es ist bislang nicht gelungen, nationalistische Strömungen einzudämmen oder die Bevölkerung vor Pogromen zu schützen, was ja ganz wesentlich für innere Stabilität wäre. Zudem kam es dann auch bereits 2018 zu einem Attentatsversuch. Es gab dann danach nochmal etwas, das nicht so schwerwiegend war. Aber im Juni 2019 kam es dann zu einem weiteren Anschlag in Addis Abeba. Und bei dem Putschversuch wurden hochrangige Militärs getötet. Also alles in allem relativ volatil.
Klingt alles nicht gut. Wird der Krieg mit der abtrünnigen Provinz Tigre andauern, Ihrer Meinung nach? Oder hat er gar das Potenzial, das ganze Nordostafrika zu destabilisieren?
Das ist natürlich eine Frage, die sehr viele Länder auch bewegt. Ein gewaltsamer Zerfall Äthiopiens hätte natürlich große Auswirkungen auf die Region. Ein Beispiel ist also das Abkommen zum Nil-Staudamm, dem großen Renaissance-Staudamm. Ebenso wie die AU-Mission in Somalia wären hier eindeutig gefährdet. Die internationale Staatengemeinschaft ist deswegen sehr besorgt und befürchtet, dass sich ein Bürgerkrieg hin zu einem Regionalkonflikt entwickeln könnte. Ja, was tun? Zur Verhinderung müsste es zu einem nationalen Dialog, zum Beispiel unter Einbindung der Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabiens, der UN natürlich und der AU kommen. Und das von Ihnen eingangs erwähnte Verhalten Abis, also nicht Kooperationsbereitschaft oder Dialogbereitschaft, spricht hier nicht unbedingt positiv für die derzeitige Entwicklung.
Wird sich denn Eritrea aus dem bewaffneten Konflikt heraushalten? Es wurde ja schon von den Tigray-Kräften mehrfach mit Raketen beschossen.
Ja, man muss da natürlich berücksichtigen, dass der Konflikt zwischen Eritrea und Äthiopien nicht neu ist. Man kämpft ungefähr seit 1997 um Grenzgebiete. Über den Wert der Gebiete will ich mich jetzt hier nicht weiter auslassen. Aber mehrfache Versuche für Waffenstillstandsabkommen unter Vermittlung der UN sind letztlich gescheitert. Eine Mission der UN, die sogenannte UNME, wurde derart in ihrer Arbeit durch Eritrea behindert, dass diese 2008 abgebrochen wurde. Ich war derzeit selber im Headquarter und Freedom of Movement als eine der Grundvoraussetzungen für jede UN-Mission war einfach nicht mehr möglich. Im Juli 2018 jetzt erklärten, völlig überraschend für viele, denke ich mal, Eritrea und Äthiopien wieder diplomatische Beziehungen aufzunehmen. Ein Friedensvertrag wurde sogar 2019 unterzeichnet. Damit schien der Konflikt beendet. Jetzt sind die Grenzen allerdings wieder geschlossen und der Flugverkehr eingestellt. Man beschießt hier mit Raketen auf Ziele in Eritrea oder auch auf die Region Amhara und Tigre. Alles nicht sehr schön und vor allen Dingen mit den Folgen und Tausenden von Opfern. Und Tausende suchen Zuflucht im Sudan, die auch schon eigene neue Flüchtlingscamps mittlerweile aufbauen. Ein äthiopischer General hat bestätigt, dass eritreische Truppen während des Konflikts jetzt auch in Nord-Tigre aktiv waren und sind. Die weitere Entwicklung ist daher völlig offen. Denkbar wäre natürlich, dass bei einer Fortdauer der inneräthiopischen Konflikte Eritrea wieder auf Seiten Äthiopiens militärisch eingreifen könnte, um seine regionale Stellung und Stärke zu untermauern. Ob dies nun eine kluge Entscheidung wäre, bleibt meiner Einschätzung nach zweifelhaft.
Wie wird sich der Tigray-Konflikt auf die fragile ethnisch-religiöse Balance im restlichen Äthiopien auswirken? Sind weitere Kraftproben zu erwarten oder kann sich Abiy mit seinem Projekt eines stärker von Addis Abeba kontrollierten Äthiopien vielleicht doch durchsetzen?
Ja, das ist natürlich die alles entscheidende Frage zurzeit. Ich würde sagen, zurzeit ist es so, dass der Plan eines stärker zentralisierten ethnoföderalen Staates nicht von Erfolg gekrönt war. Obwohl das föderale System durchaus Gruppen, die bislang wirtschaftlich, kulturell, auch politisch in irgendeiner Art marginalisiert waren, Vorteile gebracht hat. So haben zum Beispiel ethnische Gemeinschaften Selbstverwaltung auf regionaler und lokaler Ebene errichtet. Aber die Autonomiebestrebungen stehen weiter fort und sie können natürlich auch noch weiter wachsen. Wichtig dabei ist, dass Prosperität und wirtschaftliches Wachstum in einem vom Bürgerkrieg zerrütteten Staat nicht zu erreichen sein wird. Damit schafft man natürlich weitere Unzufriedenheit. Auch wenn es nachhaltig gelingt, ein weiterer Faktor dabei, die TPLF in Tigre zu schlagen, könnte doch Tigre sich auf einen bewaffneten Rebellenkampf zurückziehen. Ob das mit schlimmen Folgen nicht nur für die Wirtschaft Äthiopiens, sondern natürlich auch gerade auch für die humanitäre Situation der Bevölkerung.
Welche Rolle können die Vereinten Nationen übernehmen, um die politischen und humanitären Folgen des Tigray-Konflikts einzuhegen?
Tja, also zunächst mal muss man ja sagen, dass die Hilfe durch die Vereinten Nationen eigentlich die Bereitschaft der Konfliktparteien und des UN-Sicherheitsrats voraussetzen. Und das scheint im Augenblick nicht wahrscheinlich. Sie haben selbst gesagt, Abiy ist nicht verhandlungsbereit und dem UN-Sicherheitsrat ist es auch sehr schwierig. Die UN sind bereits in verschiedenen Krisenmanagement-Missionen engagiert. Wir erinnern uns an UNAMID, also die erste Hybridmission der Vereinten Nationen mit der AU in Darfur, Sudan. Dann die ANUSFA, eine rein äthiopische Mission zur Grenzsicherung in Abyei. Und AMISOM, also die große AU-Mission in Somalia. Wobei die Mission, das war nochmal angemerkt, UNAMID in Darfur am 31. Dezember 2020 endete und durch eine politische Mission ersetzt werden soll mit einem fürchterlichen Kürzel, ich will es nochmal sagen, also UNITAMS, UN, Integrated Transition Assistance Mission in Sudan, nur dass man es mal gehört hat. Die gescheiterte Mission in UNMI in Eritrea und auch, die, würde ich sagen, die relative Erfolglosigkeit der UN in anderen Teilen Afrikas sind nicht gerade ermutigend. Zudem scheint im Sicherheitsrat keine größere Bereitschaft zu weiteren Missionen vorhanden zu sein. Die wachsenden Spannungen zwischen den Vetomächten lassen hier nichts Gutes erwarten. Eine Möglichkeit wäre vermutlich eine diplomatische Initiative seitens Saudi-Arabiens und Chinas, da beide Staaten ja doch erhebliches Gewicht bei den Konfliktparteien und natürlich auch in der gesamten Region haben.
Sehen Sie, losgelöst von den derzeitigen innenpolitischen Problemen Äthiopiens, in der Staudammfrage eine friedliche Verhandlungslösung oder droht hier gar ein Krieg mit Ägypten?
Ja, es ist schon bemerkenswert und erschreckend, wie ein solches Jahrhundertprojekt jetzt plötzlich zu einem Konfliktfall werden könnte. Also es gibt bislang einige begrenzte Gefechte von beiden Seiten und es wäre zu hoffen, dass man sich über das weitere Vorgehen in dieser Frage friedlich verständigt. Grundsätzlich würde ich sagen, ein Krieg würde das Problem Ober- und Unterliga am Nil nicht wirklich lösen können. Im Gegenteil, meine ich. Er würde die Region ins Chaos stürzen. Und daher glaube ich eigentlich nicht, dass bei allen Problemen, die der Sudan und Ägypten zurzeit mit dem Beginn der Befüllung des Stausees haben, dass es hier wirklich zu größeren militärischen Auseinandersetzungen kommt. Wasserverteilungsprobleme gibt es viele auf der Welt und sie sind immer sehr komplex. Und nach meiner Auffassung sind sie aber auch eigentlich immer nur kooperativ zu lösen.
Wenden wir uns nun dem Nachbarland Sudan zu, wo es ja in den letzten beiden Jahren vergleichsweise erfreuliche Nachrichten gab. Schon während der Jahre 2011 bis 2013 hatte es dort Proteste gegeben, doch damals wurden sie noch niedergeschlagen. Nun waren sie 2019 erfolgreich, haben den langjährigen Potentaten Omar al-Bashir zum Rücktritt gezwungen. Nun ist ja die wirtschaftliche Lage aber eben auch nach dem Verlust der meisten Ölquellen, die ja an den neuen Staat Südsudan gingen, immer desaströser geworden. Wie beurteilen Sie Übergangspremierminister Abdallah Hamdok und sehen Sie starke politische Kräfte, die eine Führungsrolle im Sudan übernehmen und den Militärs Paroli bieten können?
Ja, good question, wie man so schön sagt. Abdallah Hamdok wurde im August 2018 im Zuge der Pro-Demokratie-Prozesse, wenn Sie so nennen wollen, nach Monaten von Verhandlungen zwischen Militär und der Pro-Demokratie-Bewegung zum Premierminister ernannt. Es wurde eine militärische Machtteilung vereinbart mit einem aus 11 Mitgliedern bestehenden Sovereign Council, der die Macht für 3 Jahre innehaben soll. Die Generalität ist aber der entscheidende politische Faktor im Sudan, so zumindest meine persönliche Einschätzung. Und der hat ein relativ geringes Interesse, die Macht an Zivilisten abzugeben. Die Stärke des Widerstandes zeigt sich auch hier mit dem Attentatsversuch auf den Premierminister und dem Putsch im letzten Jahr. Putschversuch, muss man ja sagen, im letzten Jahr.
Ist es wirklich realistisch, dass Ex-Staatschef al-Bashir, wie angekündigt, an den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag überstellt wird? Hat er denn gar keine mächtigen Anhänger mehr im Staats- und Geheimdienstapparat?
Das ist eine wirklich sehr interessante Frage. Ich habe mich auch mit dem Internationalen Strafgerichtshof ein bisschen mit Blick auf Afrika mal beschäftigt habe. Die sudanesische Übergangsregierung, so würde ich sagen, ist unter erheblichem Druck, das Land zu stabilisieren und vor allem die schwache Wirtschaft zu stärken. Das Land geht hier durch eine schwere ökonomische Krise. Die Inflation liegt bei 60%, die Arbeitslosigkeit bei über 22%. Und die Regierung hat verlautbart, dass der jüngere Teil der Bevölkerung, der ungefähr die Hälfte des 42-Millionen-Volkes ausmacht, arbeitslos ist. Es ist daher wichtig, absolut wichtig, ausländische Unterstützung hier zu erhalten. Dafür muss natürlich auch die angekündigte Demokratisierung geliefert werden. Also war es wichtig, den Sudan zum Beispiel von der schwarzen Liste der Terrorunterstützer zu entfernen. Und schon im letzten Jahr unter der US-Regierung unter Trump wurde dazu im letzten Jahr verlautbart, gegen eine Opferentschädigung durch den Sudan in Höhe von 235 Millionen Dollar die Angelegenheit seitens der USA noch einmal zu überdenken. Jetzt ist der Sudan von der Liste genommen worden, da er mit Anerkennung und Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit Israel entsprechenden Goodwill gezeigt hat. Zudem wurde im Februar letzten Jahres die Bereitschaft erklärt, den vormaligen Präsidenten al-Bashir und andere politische Verantwortliche an den Internationalen Strafgerichtshof auszuliefern. Soweit ich das von hier aus beurteilen kann, ist bislang nicht viel geschehen, außer einer Verurteilung zu 2 Jahren Gefängnis wegen Korruption, wenn ich richtig informiert bin. Und ich halte auch die Wahrscheinlichkeit für nicht sehr hoch, dass hier mehr passieren wird. Auch mit Blick auf ganz Afrika muss man ja sagen, dass die Haltung einer ganzen Reihe von afrikanischen Staaten gegenüber dem Internationalen Strafgerichtshof, man kann sicherlich sagen, ausgesprochen negativ ist. Und selbst die Afrikanische Union hat bereits vor einigen Jahren dazu aufgerufen, den Strafgerichtshof wegen juristischem Imperialismus zu boykottieren. Da einige bedeutende afrikanische Staaten dies damals ablehnten, ist es bisher nicht zu einem allgemeinen Boykott gekommen, aber die generelle Zurückhaltung ist einfach eindeutig.
Kann nun ein gerechterer Sudan entstehen, der endlich alle Regionen fair in den Staat einbindet, oder erleben wir wieder einmal nur eine Machtverschiebung unter den Eliten in Khartoum?
Ja, das könnte durchaus so kommen. Wenn sich der Sudan langfristig entwickelt, oder wie sich der Sudan, Entschuldigung, langfristig entwickeln wird, ist durchaus schwierig zu beurteilen. Eine der zentralen Aufgaben wird aber die wirtschaftliche Entwicklung bleiben, das ist nahe, ganz sicher, damit man die Erwartungen der Bevölkerung nicht weiter enttäuscht. Der Aufstand war ja schließlich aufgrund der Senkung von Subventionen für Brot, Öl und Benzinpreisen entstanden. Und das führte ja dann zu einer Steigerung von Lebenshaltungskosten, die ein nicht erträgliches Niveau erreichen. Es wird natürlich auch ganz entscheidend davon abhängen, wie sich der Sicherheitsapparat im Sudan verhält. Und ganz kurz vielleicht dazu, es gibt in ihm viele Kräfte des alten Regimes und er besteht praktisch aus 3 Säulen, wobei die nationale Armee natürlich vielleicht auch die größte Gruppe bildet. Starker Mann im Militärrat ist aber der von den Vereinigten Arabischen Emiraten unterstützte General Mohammed Hamdan Dagalo, vielleicht den meisten besser bekannt unter Hemeti, der als Kommandeur der paramilitärischen Rapid Support Forces einen nicht sehr guten Ruf genossen hat. Als einziger Janjaweed-Kommandeur in Darfur hat er sich dort sehr negativ aufgeführt. Seine schnelle Eingreiftruppe hat im Jemenkrieg auf Seiten des Saudi-Arabiens gekämpft und wird deshalb auch noch nach wie vor von den Saudis alimentiert. Ihm werden massive Menschenrechtsverletzungen durch die Truppen der Janjaweed in Darfur nachgesagt. Gleichwohl hält er zentrale Positionen im Sudan inne und ist wohl auch in internationale Kriminalität verstrickt. Ja, des Weiteren wäre noch der Geheimdienst zu nennen, dem auch die Aufstandsbekämpfung unterliegt. Und schließlich sollte man nicht vergessen, die Rebellengruppen, die in Darfur entstanden sind, also Sudan Revolutionary Front, die halt auch alle mit entsprechend einbezogen werden müssen. Starker Mann, das ist ganz klar, ist aber Hemeti, der zukünftig auch die Macht übernehmen könnte. Ich denke, dazu hätte er die Stärke. Aber vielleicht zusammenfassend, alles in allem ein ausgesprochen schwieriges Setting, das für die Zukunft nicht unbedingt Gutes verheißt.
Wie beurteilen Sie die Situation in Darfur? Am 31. August 2020 wurden weitere Friedensabkommen mit verbliebenen Rebellengruppen unterzeichnet. Und wie Sie schon erwähnten, die Blauhelm-Mission UNAMID wurde ja zum Jahreswechsel abgezogen und durch eine politische UN-Mission ersetzt unter Leitung des Deutschen Dr. Volker Perthes.
Ja, ich sehe die Sache in Darfur eher skeptisch. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass die Rebellengruppen dort keine verlässlichen Partner waren. Sie haben sich über die Jahre, egal welches Abkommen jetzt gerade geschlossen worden war, immer wieder geteilt, neu gegründet und bestimmte Aspekte von Abkommen auch nicht akzeptiert. Ich halte daher auch, wie viele andere, den Abzug von UNAMID für verfrüht. Das Problem scheint mir zu sein, dass es eben nur noch, wie von mir auch schon angesprochen, eine geringe Bereitschaft im Sicherheitsrat gibt, sich weiter für dafür zu engagieren. Und die Konfliktmüdigkeit, wie ich das genannt habe, des UN-Sicherheitsrats, habe ich erwähnt. Es geht aber auch, glaube ich, ganz eindeutig um Geld. Man will sparen. Das steht Deutschland durchaus auch in der Reihe. Und wie man ja auch schwer nachlesen kann, die Gelder für Peacekeeping sind in den letzten Jahren immer knapper geworden. Und da ist man auch nicht, glaube ich, nicht bereit für Darfur, sich noch stärker zu engagieren.
Die deutschen Beiträge allein können es nicht reißen. Ja, welche Rolle kann die sudanesische Zivilgesellschaft im Übergangsprozess spielen, die sich bei den Protesten 2019 ja als überraschend stark erwiesen hat?
Ja, das ist so die 500 Millionen Dollar Frage, nicht? Wenn das gelingt, sich über den antidemokratischen Kräften, also wie dem Militär und alten Regimeanhängern zu behaupten, könnte natürlich die Rolle der Zivilgesellschaft eine notwendige und starke Rolle sein. Zurzeit gerade versucht die Sudanese Professionals Association eine Kampagne zu starten, um die Rapid Forces von dem Militär aufzulösen. Man wird sehen, ob das gelingt, bleibt abzuwarten. Und wir sollten natürlich vielleicht in dem Zusammenhang auch nicht vergessen, welche Erfahrungen wir mit dem sogenannten arabischen Frühling gemacht haben.
Und abschließend noch die Frage zur aktuellen Corona-Krise. Wie wird sich Covid-19 Ihrer Ansicht nach in Nordostafrika auswirken?
Tja, das ist natürlich ein hochaktuelles Thema. Die Frage lässt sich auch aufgrund der Verschiedenheit der Staaten Afrikas nicht so leicht beantworten. Aber klar ist, Covid-19 ist auch in Afrika angekommen. 2020 waren nach offiziellen Angaben 2,7 Millionen Menschen infiziert und 65.000 starben. Im Dezember 2020 wurden durchschnittlich 22.000 neue Fälle pro Tag gemeldet. Die relativ geringe Letalitätsrate in dieser ersten Welle wird dabei von vielen auf den Anteil junger Menschen in Afrika zurückgeführt. Man kann durchaus sagen, die Regierungen haben reagiert. Also in Äthiopien gibt es vor jedem Telefonat eine Stimme mit Verhaltensmaßregeln im Kontext mit Covid auf Amharisch. Wie viel das jetzt nutzt und wie viele Menschen damit erreicht werden, ist unklar, da Amharisch halt auch heute überhaupt nicht überall gesprochen wird in Äthiopien. Und Äthiopien liegt zurzeit auf Platz 10 der am stärksten betroffenen Staaten Afrikas. Auch der Sudan hat relativ zügig reagiert und im letzten Jahr schon die Grenzen schließen lassen. Auch hier gelten Ausgangssperren. Der Tschad hat letzte Woche für seine Hauptstadt N'Djamena ein Curfew von dusk till dawn verhängt. Und auch Zimbabwe hat ebenfalls nächtliche Ausgangssperren und die Öffnung von Schulen und Versammlungen verboten. Ich glaube, ein eindeutiges Problem ist zurzeit Somalia hier. Das wird wahrscheinlich das letzte Land sein, das umfassend Impfstoff erhält, da weite Teile des Landes noch von der Al-Shabaab beherrscht werden. Somalia hat 15 Millionen Einwohner, bisher wurden aber weniger als 27.000 Tests durchgeführt. Ein zusätzliches Problem entsteht möglicherweise in Kenia, wo nach aktuellen Informationen eine neue Form von Covid, also wahrscheinlich auch eine Mutation, entdeckt wurde. Man wird in dieser Woche anfangen, diese Mutation näher zu untersuchen. Muss man jetzt mal abwarten, was dabei rauskommt. Hinzu kommt, dass in einigen Ländern auch durchaus Meldungen auftreten, die sagen, dass es zu wenig Impfstoff von seitens der Regierung gibt. Es wurde zu wenig bestellt. Das ist ja durchaus auch ein Problem, das wir hier in Europa haben. Und letzte Meldungen sagen jetzt, dass die Afrikanische Union für ihre Mitglieder nun tätig werden wird und hier Vakzin kaufen wird. Man muss grundsätzlich feststellen, auch wenn die offiziellen Zahlen in afrikanischen Ländern relativ moderat erscheinen, muss man berücksichtigen, dass die Gesundheitssysteme in Afrika zu den schwächsten der Welt zählen und es auch nicht klar ist, ob die offiziellen Zahlen tatsächlich mit den Infektionen zusammenfallen. Das gilt natürlich auch für die Testkapazitäten. Der Mangel an Ärzten und Gerät ist überall katastrophal. Ich denke, das ist weitgehend bekannt. Somalia verfügt über 25 Intensivbetten, Äthiopien über 0,1 Ärzte auf 1000 Einwohner und Sudan 0,43. China und die Vereinigten Arabischen Emirate haben bereits Hilfslieferungen geschickt. Wie sich das mit Europa verhalten wird, müssen wir jetzt nochmal abwarten. Wir haben schließlich auch hier mit der Covid-19 erhebliche Probleme. Was noch wichtig ist in dem Zusammenhang: wenn lokale Märkte nun schließen und die Logistikketten in den Städten zusammenbrechen und es zu massiven Versorgungsengpässen kommt, wird es für die Bevölkerung vielerorts tatsächlich lebensbedrohlich. Das bislang geforderte, auch hier ja bekannt, Social Distancing bringt dabei viele Kleinunternehmer, also zum Beispiel Taxifahrer, in erhebliche Bedrohungen. Und außerdem ist natürlich auch ohne die Pandemie die Inflation in vielen Staaten ein großes Problem. sollte nicht vergessen werden, dass es eine Reihe weiterer Krankheiten gibt, also nicht Cholera, Gelbfieber, Masern, Malaria, Tuberkulose, die alle auch schon das Gesundheitssystem überfordert haben, bevor Corona als Pandemie auftrat. Der schlechte Gesundheitszustand der weiten Teile der Bevölkerung mit Mangelernährung und Krankheiten kommt eben auch erschwerend hinzu. Es wäre also notwendig, dass die Regierung durch entsprechendes Krisenmanagement Stabilität der Institutionen und damit auch Vertrauen der Bevölkerung schaffen. Das gelingt bislang eigentlich eher nicht. Eine massive Ausbreitung von Covid-19 hat jedenfalls katastrophale Auswirkungen auf die Staaten und Gesamtafrika.
Tja, dann wünschen wir nicht nur Äthiopien und dem Sudan, sondern dem gesamten afrikanischen Kontinent viel Erfolg bei der Bewältigung der Covid-19-Pandemie. Ja. Herr Dr. Krohn, wir danken Ihnen für dieses Gespräch.
Ich bedanke mich.
Grüße in den Norden und auf Wiederhören.
Ja, Grüße in den Süden und an die Bayern, die sollen sich nicht so sehr grämen, dass sie in Kiel verloren haben.
Ja. Machen wir auch noch ein Interview. Aber erst, wenn die Bayern besser spielen. Auf Wiederhören.
Okay, tschüss.